Ich habe heute Björn Jüttner zu Gast und da freue ich mich sehr drüber, weil wir über ein Thema reden, was mich auch in meiner Freizeit beschäftigt, nämlich Tauchen. Und Björn ist Leitlinienkoordinator der Leitlinie für Tauchunfälle. Björn, schön, dass du da bist.
Hallo Tor, vielen Dank. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir den Termin hatten. Nun haben wir ihn. Ich finde es sehr gut.
Ja, Björn, wie ist es zur Entstehung dieser Leitlinie gekommen? Kannst du da ein paar Worte zu sagen?
Die Leitlinie Tauchunfall ist national. Das muss man als erstes sagen. Es war immer eine nationale Leitlinie, also für Deutschland gezielt unter den Versorgungsstrukturen, die wir haben, diesem Augenmerk erstellt von der zum Glück in Deutschland einzigen Fachgesellschaft, der Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin. Man spricht immer GETÜM. Sie ist im Ursprung auch entstanden mit den anderen um uns herum deutschsprachigen Fachgesellschaften, der schweizerischen Fachgesellschaft, der SHUMS und der österreichischen ÖGTH. Das ist 2002 erstmalig gemacht worden, dass man da eine Leitlinie Tauchunfall erstellt hat. Die ist dann im dreijährigen Rhythmus überarbeitet, ergänzt, verbessert worden. Und vor allen Dingen hat sie sich immer näher an die AWMF-Leitlinien, Vorgaben, Regeln angepasst und ist so über die Entwicklungsstufen, die dann ja auch erst definiert wurden, S1-Leitlinie als eine Empfehlung herausgegeben von einer Fachgesellschaft oder Gruppierung über die Station S2 und jetzt wird er differenziert zwischen S2K und S2E, also konsensbasierte S2-Leitlinie oder evidenzbasierte S2-Leitlinie. Die Leitlinie Tauchunfall ist eine S2K-Leitlinie und ist nicht auf dem Weg zu einer S3-Leitlinie, weil das ist der Umstand vielleicht vieler Fachgebiete. Die Evidenzbasierung ist gerade bei der Tauchunfallbehandlung so, als dass man sie nicht sinnvoll und zufriedenstellend in einer Leitlinie darstellen kann. Da würde man an vielen Stellen zu keinem Ergebnis kommen. Das ist also der Stand. Es ist eine nationale S2K-Leitlinie. Die Österreicher sind seit zwei Leitliniengenerationen nicht mehr dabei. Sie wird inzwischen alle 5 Jahre neu bearbeitet. Ich betreue das als Leitlinien Beauftragter der GETÜM jetzt seit einigen Jahren. 2011 habe ich angefangen, diese Leitlinie mitzubearbeiten, zu überarbeiten und war dann immer der Leitlinienkoordinator, wie du sagst, für die 2014er und jetzt für die 2023er. Dazwischen liegt ein relativ großes Überarbeitungsfenster und wir sind jetzt in einem 5-jährigen Rhythmus.
So bin ich auch drauf gekommen. Vielleicht sollten wir für die Zuhörer einmal definieren oder sagen, was ist denn oder was seht ihr als Tauchunfall in der Leitlinie?
Ja, es gibt natürlich an vielen Stellen dieser Leitlinie gibt es Diskussionspunkte. Warum ist das denn so angefangen? Wir fokussieren uns da sehr auf den durch erhöhten Umgebungsdruck oder insbesondere durch den Abfall des Umgebungsdruckes entstandene Pathophysiologie. Und damit meinen wir in erster Linie die klassische Dekompressionserkrankung, Caisson-Erkrankung, also als Synonym des Tauchers, was man auch letztendlich unter anderen Druckveränderungen kennen könnte, also die Druckfallerkrankung des Piloten, also der schnelle Aufstieg in große Höhe, dann aber am ehesten in der Luftfahrt. Aber bei dem Taucher also hat sich in Umgebungsdruck aufgehalten, in erhöhtem Umgebungsdruck aufgehalten und es kommt zu einer nicht zeitgerechten stufenweisen Druckentlastung. Es entstehen dadurch Probleme. Da geht es immer um ausperlende Gasblasen im Körper. Man kann diese Probleme sowohl als Taucher, also nass, erkennen. Und natürlich ist aber das physikalisch genau das Gleiche von Druckluftbaustellen aus anderen erhöhten Umgebungsdrücken, wie also Tunnelbaustellen oder also Umgebung, wo es trocken ist. Das ist physikalisch genau das Gleiche und hat die gleiche Problematik. Wir beziehen aber auch im gleichen Zuge das Krankheitsbild durch Druckabfall entstehen. Der pulmonale Überdruckunfall, also ich sage das am liebsten so deutsch wie möglich, weil es dann am besten verständlich ist. Der Lungenüberdruckunfall, also das unzureichende Abatmen von Überdruck aus den Atemwegen, sei es durch Panik, Angst, Stimmritzenverschluss oder auch pulmonale Erkrankungen, bronchiale Verengungen, Schleimfröpfe, also regionale Entlüftungsstörungen, dass es dann einfach über ein Barotrauma, wie wir das nennen, Druckerkrankung zum Zerreißen von Lungengewebe kommt und dadurch zu Gasblasenentstehung oder Pneumothorax ist. Also diese beiden Dinge, die Dekompressionserkrankung und der Lungenüberdruckunfall, sind das Hauptaugenmerk dieser Leitlinie, egal durch welche Genese sie entstehen oder welche Umstände. Und was wir alles nicht haben, das haben wir jetzt erstmalig aufgelistet, aber wir haben uns ganz streng entschlossen, kein Lehrbuch schreiben zu wollen. Wir haben nicht das wirklich interessante, belastungsinduzierte Lungenödem, was man sonst bei Extremausdauersportlern kennt. Wir haben nicht die Barotraumata der verschiedenen Körperhöhlen oder Höhlen am Körper, die sich bilden können, also in der Maske, in den Atemwegen, in den Nasennebenhöhlen. Das ist nicht dezidiert aufgeführt in der Behandlungsvorschlag oder in der Diagnostik. Wir haben das nur aufgeführt, dass das eine auch tauchbezogene Erkrankung ist, weil wir uns darauf nicht hinausdehnen wollten. Das ist einfach so. Die Unterkühlung und der Ertrinkungsunfall ist auch nicht Inhalt der Leitlinie Tauchunfall, weil wir das an anderer Stelle hinreichend ausgearbeitet. Das sind Dinge, die sind da nicht enthalten. Ist natürlich ein Diskussionspunkt, warum ist es da nicht mit drin? Ja, weil wir kein Lehrbuch schreiben wollten.
Die Dekompressionskrankheit, kannst du einmal kurz die Pathophysiologie umreißen für die, die keinen Tauchschein haben oder sich vielleicht einfach noch keine Gedanken darüber gemacht haben?
Die Dekompressionserkrankung hat ihr Problem und ihre Physiologie darin, dass Gase unter erhöhtem Druck geatmet werden und der ganz überwiegende Teil des geatmeten Gasgemisches auf der Welt ist sicherlich die Druckluft, also einfach komprimierte Umgebungsluft, die dann über die Atemregler dem Taucher Umgebungsdruck angepasst zur Verfügung gestellt wird. Und er atmet also die normale Luft, wie wir jetzt hier auch am Schreibtisch. Nur mit zunehmendem Umgebungsdruck steigen die Partialdrücke der beteiligten Gase, sowohl des Sauerstoffs, das ist über lange Strecken nicht problematisch, aber vor allen Dingen auch des Stickstoffs, des inerten Gases Stickstoff. Das wird dem Körper also unter erhöhtem Umgebungsdruck sozusagen mit, das ist physikalisch nicht ganz richtig gesprochen, mit erhöhter Konzentration angeboten. Es sättigt sich im Körper auf, in allen Körperflüssigkeiten sättigt es sich auf und das ist ein unproblematischer Vorgang. Und dann muss es aber auch während der Druckentlastung, während des Auftauchens, muss es wieder zur Entsättigung kommen können. Und das geschieht halt bei zu schneller Druckentlastung nicht problemlos. Das ist also jetzt die Pathophysiologie. Wenn man die Entsättigung des inerten Gases Stickstoff zu schnell geschehen lässt, dann bilden sich physikalisch einfach Gasblasen in dem aufgesättigten Gewebe. Diese aufgesättigten Gewebe, die unterscheiden sich sehr von ihrem Sättigungsgrad. Der Körper sättigt sich in den verschiedenen Körperregionen sehr unterschiedlich schnell auf und entsättigt sich auch dementsprechend unterschiedlich schnell. Das muss man sich, und das ist wirklich das Einfachste und damit am besten verständlichste, dem Sprudelflascheneffekt so vorstellen. Also irgendein Getränk mit Kohlensäure versetzt, da ist das Gas, was ausperrt, halt Kohlendioxid. Im Taucher ist es der Stickstoff. Wenn man den Druck von einer Sprudelflasche zu schnell entlastet, wenn man sie vorher auch noch geschüttelt oder unter Wärme gesetzt hat, also extremen Bedingungen, dann sprudelt es halt einfach raus. Wenn man das langsam und Deckel auf, Deckel zu, langsam entlastet, dann kann man das begrenzen, aber man sieht auf jeden Fall die ausperrenden Gasblasen in der Sprudelflasche. Und genau das Gleiche geschieht im Körper.
Das kann man ja auch zumindest technisch nachweisen, schon bei Flügen und bei relativ geringen Tiefen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Man könnte davon voraussagen, dass bis heute keiner genau weiß, wo sich diese Gasblasen im Körper bilden. Das weiß man nicht. Man weiß das an materiellen Oberflächen. Ist das von dem Physiker ganz eindeutig zu beschreiben, was es für eine Kerbe, was es für eine Lücke braucht und welchen Winkel die haben muss, damit sich eine Gasblase bildet. Das ist aber im Körper nicht so einfach zu übertragen. Wo sind denn diese Kerben und diese Lücken? Wo bilden sich denn eigentlich diese Gasblasen? Die bilden sich jetzt nicht so ohne weiteres de novo in einer Flüssigkeit, sondern die brauchen, wenn man die Sprudelflasche sich anguckt, die entstehen ja auch nicht mitten in der Flüssigkeit, sondern die entstehen an der Gefäßwand. Und da darf man nicht zu schnell den Übergang machen, ja, wo haben wir denn wohl Lücken? Oder Kerben, das ist bestimmt die Arteriosklerose und der fettleibige Taucher und der Übergewichtige und der Gefäßerkrankte, ja, der muss doch viele Gasblasen bilden, weil der ja so viele Defekte an der Gefäßwand hat. Das ist nicht so ganz trivial. Das ist, muss man sagen, ist ein Mysterium der Tauchmedizin bis heute. Keiner weiß das so ganz genau, wo das eigentlich entsteht. Man kann das aber sehr Eindeutig und mit in den letzten 15 Jahren ist ja die Ultraschalltechnik mit der Dopplertechnik präkordial oder in der Subklavia mit einem Handdoppler zu messen, das ist natürlich auch schon länger möglich. Ja, da kann man Gasblasen nachweisen. Und Gasblasen nachzuweisen in dem Taucher und vor allen Dingen auch in dem symptomlosen Taucher, das gelingt tatsächlich ein bisschen erschreckend erstaunlich bei sehr vielen, nach vielen Druckbelastungen, nach vielen Tauchgängen, wo man denkt, ja, erstens ist er symptomlos und zweitens ist das ja gar nicht so ein beeindruckend tiefer, langer Tauchgang gewesen. Also das gibt es ohne Zweifel. Ich habe in meiner Tauchausbildung, also vor mehr als 30 Jahren, da habe ich noch gelernt, also Gasblasen im Blut, das gibt's nur bei extremen, schwersten, tödlichen verlaufenden Tauchunfällen. Da muss man sagen, das ist Quatsch. Gasblasen entstehen bei sehr, sehr vielen Tauchgängen. Und natürlich gibt es so einen Bereich, wo man sagt, also wenn da Tauchgänge nur bis so 10 Meter innerhalb einer Stunde durchgeführt werden, dann wird es ganz schwer gelingen, überhaupt mal eine Gasblase nachzuweisen, logisch. Aber bei 20, 30 Meter und eben einer Stunde tauchen, ja, also da steigt halt einfach die Häufigkeit erheblich an.
Und diese schrittweise Entlastung, die Björn halt gesagt hat, das sind halt für die Taucher, das sind halt die Deko-Stops. Da gibt es Tabellen für, bei welcher Tiefe, bei welcher Zeit man auf welcher Höhe Stops macht, um einfach schrittweise diese Sprudelflasche zu öffnen und nicht auf einmal.
Jetzt haben wir die Dekompressionserkrankung hier angesprochen und zumindest mal so einen Trigger gesetzt, für den, der sich interessiert, dann auch natürlich relativ einfach, auch in der Leitlinie Tauchunfall nachzulesen, vielleicht noch die eine oder andere Frage mehr beantworten. Das ist der eine Teil der Tauchunfallproblematik und der andere Teil der Tauchunfallproblematik ist der Lungenüberdruckunfall. Und das ist eine der wesentlichen Möglichkeiten, wie es zu arteriellen Gasembolien kommen kann. Wir stellen uns also einen Lungenbläschenbereich vor, der durch Überdruck beim Aufsteigen, beim schnellen, möglicherweise panikhaften Aufsteigen, Husten, kommt es an irgendeiner Stelle in einem Lungenbereich zu einer Ruptur. Und dann denken natürlich alle sofort, naja, dann wird es wohl im schlimmsten Fall zu einem Mediastinalemphysem oder zu einem Pneumothorax kommen. Ja, stimmt, das ist natürlich auch die Gefahr. Aber das muss man einfach sagen, dass man das sehr eindeutig klinisch bewiesen und nachvollzogen hat, dass es durch diese der Kapillarzerreißung es auch zu einer Prädilektionsstelle, zu einem Einschleppen von Gasvolumina oder Gas in die Lungenvenen kommt. Das sind zwar, wie wir uns das alle vorstellen und wissen, kleinste Haargefäße, aber das reicht aus, offensichtlich über die Zeit dort Gasvolumen einzuschleppen, auch über längere Zeit und kontinuierlich. Und dann geht's halt über die Lungenvene in den linken Vorhof, in die linke Kammer. Und dann sind wir halt schon im arteriellen System. Und dann kann es zu arteriellen Gasembolien kommen, in welchen abhängigen Organsystem auch immer. Und man muss auch noch einen Link dazu sagen, einen Bypassweg quasi. Wenn es kardiale oder pulmonale Shunts gibt, dann kann auch die Dekompressionserkrankung mit ihren Gasblasenbildungen nicht nur im Gewebe, zentrales Nervensystem, Knorpel, Fett, sondern auch im Blut, wenn da Gasblasen über die Hohlvenen in den rechten Vorhof, rechte Kammer geschleppt werden und dann in die Lungenstrombahn gepumpt werden, dann wissen wir ganz eindeutig, dass es auch da zur Überlastung kommen kann, setzen sich dann einfach in den Kapillaren in der Lungenstrombahn fest und werden halt über die Zeit dann resorbiert und gelangen nicht auf die linke Seite. Aber es gibt diese Kurzschlussverbindung zwischen rechts und links, auch auf pulmonaler Ebene und auf kardialer Ebene.
Das PFO klassisch, oder? Das
PFO als Stichwort, genau, in 20-25% aller Menschen vorhanden, ja, dann noch abgestuft. Das ist auch eine Möglichkeit natürlich für Shunt von rechts nach links. Und damit haben wir eben das Risiko einer arteriellen Gasembolie im Körperkreislauf.
Für diese Druckerhöhung für die Nichttaucher, da ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel einen Notfallaufstieg macht und das lernt und gerade keinen Atemregler im Mund hat, dann lernt man, man soll kontinuierlich ausatmen, kontinuierlich Gas ausatmen, natürlich um den Druck in der Lunge anzugleichen. Das ist natürlich in der Übungssituation leicht gesagt, in einer Paniksituation von einem wirklichen Notfallaufstieg, ist das dann wahrscheinlich, ich musste das noch nie machen, ist es dann doch wahrscheinlich was anderes?
Ja, also das ist das Hauptproblem. Natürlich nicht alle, aber ein großer Teil, also immer ist ja ein großes Wort, es ist natürlich nichts immer, aber viele Zwischenfälle, beinahe Zwischenfälle oder auch konkret gewordene Tauchunfälle, die resultieren aus Luftnot, wahrgenommene Luftnot, viel seltener um tatsächlich technisches Luftende, also Luftalle, ist ein ganz kleiner Teil nur der Tauchunfälle. Meistens ist technisch genug Luft vorhanden, aber es kommt halt zu dem Problem von Angst, Panik, Verschlucken, Erschöpfung, überfordert sein, Notempfinden, schnelle Aufstiege. Und wenn es dann zu weiteren Unzulänglichkeiten kommt, Wasser in den Atemwegen oder über den Atemwegen, Husten ist immer ganz unglücklich. Das ist sicherlich ein großes Problem von Tauchunfallgenese. Bei dieser Dekompressionserkrankung, Entstehung durch Dekompressionsstress, weil lange und tief getaucht, entstehen Gasblasen in den Körpergeweben und die werden dann über das venöse System zum Herzen und die Lungenstrombahn gepumpt und transportiert und dann drohen sie von rechts nach links zu flutschen. Man muss dazu wissen, dass diese Gasblasenlast am größten ist 30 bis 60 Minuten nach dem Tauchgang. Also genau in der Phase, das kann man sich sehr bildlich vorstellen, die Freude über den Tauchgang hat stattgefunden. Jetzt wird aufgeräumt. Jetzt wird das Tauchgerät ins Auto oder sonst wohin geladen. Es wird noch ein bisschen rumgeschleppt. Es kommt also zu so einer Anstrengung, zu einer Presse. Und da kann sich jeder jetzt, also Mediziner sicherlich, ganz schnell vorstellen. Ach so, ja, dann kommt es auf einmal zu einer rechten Vorhof, Herzvorhof, Druckerhöhung. Vielleicht auch mal in so, ich wuppe da so ein Achter oder Zehner Tauchgerät in den Kofferraum, ja, dann flutscht auf einmal durch ein relativ kleines PFO eben doch Gasblasen von rechts nach links. Also das ist ein ganz kritischer Punkt. 30 bis 60 Minuten ist so der Peak der Gasblasenlast nach Dekompressionsstress. Wenn es also Gasblasen gibt, ohne Gasblasen gibt es vermutlich keine Tauchunfälle, das kann man so sagen. Gasblasen machen den Tauchunfall, die machen die Wahrscheinlichkeit höher, aber nicht alle gasblasenbelasteten Taucher haben Symptome. Das ist auch so. Aber ohne Gasblasen kein Tauchunfall.
Eine Sache, wo ich noch drüber gestolpert bin, ist, die Leitlinie soll auch für Apnoe-Taucher angewendet werden. Vielleicht stolpert da ja auch der ein oder andere Hörer drüber. Kannst du einmal kurz erklären, in welchen Fällen es beim Apnoe-Tauchen zu diesen Gasblasen kommen kann?
Ich versuche mal eine bestmöglich wenig lange komplizierte Antwort. Also man kann sich das nur über das Extrem vorstellen oder einfacher vorstellen. Und da sind, ich glaube, ich spreche das richtig aus, die AMA-Taucherin, die AMAs, also Perlentaucherin, Berufstaucherin, die das aber mit traditionsgemäß über wahrscheinlich Jahrhunderte tauchen, die luftangehalten hinunter. Und da die haben einfach keinen externen Gasvorrat, die haben keine Druckluftflasche auf dem Rücken, sondern die haben ihren Druckluftvorrat in der Lunge. Und dieser Druckluftvorrat in der Lunge hat aber die gleichen Druck- und Teildruck, Stickstoffteildruckvoraussetzungen wie das Gasgemisch in der Druckluftflasche. Also die haben auch inertes Stickstoffgasüberangebot, weil sie auch in der Lunge einen erhöhten Stickstoffteildruck haben. Und natürlich macht der erste Tauchgang da auf 20 Meter, und ich glaube, das ist ein lockerer Tiefenbereich für die. Der erste Tauchgang, der macht nichts. Aber die tauchen zigmal am Tag für Minuten auf diese Tiefen, 20 bis 30 Meter, machen dann ihre Arbeit und suchen und sammeln. Und die machen das mehrfach über einen langen Zeitraum und die Wiederholung macht es da einfach. Und wenn die ganze Woche von Montag bis Sonntag oder Montag bis Freitag, das weiß ich nicht, arbeiten, dann haben die natürlich auch so einen Summationseffekt, der ja auch im Tauchurlaub eine große Rolle spielt. Der Summationseffekt, dann kommen die Körpergewebe möglicherweise gar nicht so recht auf Null. Aber eben diese Wiederholung, diese Häufigkeit, das ist wahrscheinlich etwas, was diesem Hobbytaucher kaum gelingt. Ne? Der taucht glücklich einmal auf 20, vielleicht 30 Meter im klargesichtigen Gewässer. Und dann ist aber auch gut. Der taucht ja eben nicht 5-6 Mal die Stunde darunter, weil er das so gut kann. Das Risiko besteht wirklich für Extrembereiche, für aktive Apnoisten, die Trainings machen und dann auch Extremtiefen eventuell erreichen. Also das beste Sinnbild ist für mich zumindest immer diese Perlentaucher-Beschäftigung.
Super. Welche Symptome können wir denn mit einem Tauchunfall in Verbindung bringen?
Also mit dem allergrößten Teil der Taucher kann man sprechen. Alle Taucher, die nicht sprechen können und aus dem Wasser kommen, die haben eventuell was ganz anderes. Da geht es um Wiederbelebung, ja, nein. Da geht es um eine ganz normale Notfallversorgungsherangehung über einen nicht ansprechbaren Taucher.
Also wenn er nicht ansprechbar ist, mache ich alles wie immer. Also wie ich.
Also das ist ganz, ganz sicher so. Alles wie immer. Da nicht davon irritieren lassen, dass er eventuell einen Tauchanzug trägt oder dass er aus dem Wasser kommt. Das spielt prima vista erstmal gar keine Rolle. Und schon gar nicht, wenn es eine Wiederbelebungssituation ist. Da gibt es nichts zu denken oder zu überlegen, was man jetzt irgendwie anders machen muss. Es ist vielleicht nur komplizierter, an ihn heranzukommen möglicherweise, aber nicht, also ich meine jetzt so kleidungsmäßig, aber auch Tauchanzüge lassen sich mit einer normalen Rettungsschere problemlos aufschneiden. Das ist weniger herausfordernd, außer dass es natürlich wie immer eine tragische Situation ist. Also nach was muss ich suchen? Der überwiegende Teil der Taucher wird ansprechbar sein. Ich muss nach Neurologie suchen. Von einfachsten Dingen, von oben nach unten angefangen, nach Sehsprachstörungen, nach motorischen Einschränkungen, nach Gefühlseinschränkungen, also Sensorik eingeschränkt, nach Halbseitenlähmung, Querschnittslähmung. Und da muss man einfach eindeutig zu sagen, das könnte man sich jetzt ja so denken schon, ach so, ja, wenn es eine arterielle Gasembolie ist und da so ein Gasembolus in die rechte Karottes geflutscht ist und irgendwie die Media rechts verschließt, ja, da muss ich ja auch da links die Lähmung finden. Und dann weiß ich ja ganz genau, der hat einen Lungenüberdruckunfall und eine arterielle Gasembolie gehabt. Ja, das ist pathophysiologisch theoretisch so eindeutig. Das ist natürlich in der Wirklichkeit leider gar nicht so eindeutig, sondern das sind ja wie immer Mischbilder. Und das mag mal sein, dass man eine wirklich reine Hemiplegie sieht, aber man muss sich das in der Wirklichkeit wie so häufig nicht so eindeutig vorstellen. Selbst wenn man es im Nachgang vielleicht auch eindeutiger beschreiben kann, aber da vor Ort und in diesen ersten vielen Minuten, in den ersten Stunden, sage ich mal, stellen wir uns auch mal eine Situation auf dem Tauchschiff irgendwo 6 Stunden vom Ufer entfernt vor, da ist es eben nicht alles eindeutig. Aber trotzdem ist wegweisend neurologische Ausfälle, neurologische Einschränkungen. Und wir suchen da bereits nach Kribbelparästhesien in der Haut, in den Extremitäten. Und noch ein wesentliches Element ist die Fatigue, die unangemessene Müdigkeit. Also nicht einfach nur, oh, jetzt war ich aber ganz schön erschöpft, weil es war kalt und es war anstrengend. Nee, sondern so richtig, ich komme nicht hoch, ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich kann das Bein bewegen. Ich könnte auch gehen, aber ich bin so kaputt, dass wirklich fast nichts mehr geht. Also eine völlig unangemessene Erschöpfung. Das mit sensorischen, motorischen Einschränkungen ist wegweisend.
Ihr teilt das in der Leitlinie ja in milde und in schwere Symptome auf. Die milde Symptome sind für euch diese Fatigue und ja, das, was man als Taucher so als Taucherflöhe kennt, also diese Kribbelparästhesien. Schweren Symptome, da geht ihr dann ja schon auf die schwereren neurologischen Symptome auf. Einmal kurz für mich, Unterschied zwischen Taucherflöße und Ameisenlaufen ist einfach nur die Heftigkeit oder?
Ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Überhaupt ist dieser Bereich wirklich nicht ganz einfach zu beantworten. Das ist sicherlich dem Amerikanischen, also dem Englischen abgeleitet und er hat so eine typisch deutsche sprachliche Übersetzungsunschärfe auch noch mit dabei. Aber es meint, und da sagen halt die erfahrensten Tauchunfallbehandler, die wir da mit einbeziehen, und da haben wir wirklich, wirkliche Experten in der Leitliniengruppe mit gehabt, dass dieses Jucken von dieser Missempfindung, dass sich da etwas abspielt und kribbelt und krabbelt, tatsächlich unterscheiden lässt. Im Zweifelsfalle muss man einfach zu sagen, wenn der da nicht kommunikativ genug ist oder es einfach nicht besser sagen kann, dann ist es im schlimmsten Fall ein schweres Symptom. Wir haben überhaupt mit diesem Punkt der Symptomklassifizierung, der Schweregrad-Einteilung, da haben wir viel Diskussionen seit Jahren in dieser Leitlinie, weil das nicht dem internationalen Standard entspricht, da werden viel mehr Symptome den milden Symptomen zugeordnet. Also wir sind sehr viel restriktiver und konservativer und fordern viel intensiver den Weg zu einer hyperbaren Sauerstofftherapie einzuschlagen und zu suchen, als das international gefordert wird. Wir haben einfach die grundsätzliche Maxime in dieser Leitlinie immer wieder gesehen und da haben uns daraufhin geeinigt, wir wollen keinem Taucher unberechtigterweise diese Definitivbehandlung, die hyperbare Sauerstofftherapie, die Druckkammerbehandlung vorenthalten. Es soll einfach als Therapieziel und Versorgungsziel angestrebt werden, in allen Zweifelsfällen und insbesondere natürlich in den nachvollziehbaren schweren Fällen und gegebenenfalls auf dem Weg dahin und von dem letztlich für die Druckkammerbehandlung entscheidenden verantwortlichen Arzt gesagt werden, dann lieber ganz zum Schluss, okay, nee, brauchen wir nicht. Aber wir wollen es auf keinen Fall zu früh ausschließen. So ist das gemeint. Und das entscheidet sich auch sehr früh danach, wenn man die Behandlung anfängt vor Ort. Es gibt nahezu nichts anderes als 100% Sauerstoffatmen. Da entscheidet sich der Weg. Entweder geht das wirklich zügig weg, schnell innerhalb von vielen Minuten weg. Wir haben 30 Minuten als Zeitfenster, was ja eigentlich ein sehr kurzes Zeitfenster ist. Entweder es geht weg oder wird deutlich besser. Dann neigt man vielleicht dazu, nochmal 15 Minuten nochmal zu atmen. Dann ist es der Beweis, ach so, ja, das hat was mit dem Tauchen zu tun. Und dann ist der Weg ja aber auch gut. Und wenn es dann wirklich weggeht, dann braucht man vielleicht nichts weiteres machen, außer aufmerksam sein für noch einen Tag, dass es nicht wiederkommt. Und ansonsten in allen Zweifelsfällen den Weg in Richtung Druckkammerbehandlung einschlagen. Das ist unsere Message eigentlich. Wir wollen da nicht auf dieses eine Symptom zeigen und das ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Wir glauben einfach, dass es ausdrückt, wenn es gibt hier Schmerz, da gibt es Taubheit, ich weiß auch nicht, hier juckt's, hier kribbelt's. Jetzt haben wir hier auch noch so einen Hautfleck, den hatten wir vorher nicht. Wir können da nicht Gewähr für nehmen. Okay, ab diesem Punkt, da kommt jetzt nichts mehr dazu in der nächsten Stunde. Nee, das bleibt so. Da können wir sicher sein. Das gibt's halt nicht. Wir wollen dann den Weg in Richtung Druckkammer empfehlen. Wir wollen den dringend empfehlen, den einzuschlagen. Da kann man immer noch im Verlauf dann bremsen.
Also im Endeffekt kann man zusammenfassen, dass jedes Symptom bis zum Beweis des Gegenteils nach einem Tauchzwischenfall mit der Dekompressionskrankheit in Verbindung gebracht werden kann.
Genau, und auch wenn wir nicht hundertprozentig sagen, ist das jetzt hier Sprudelflascheneffekt oder ist das doch irgendwie durch Husten so eine pulmonale Verletzung, selbst wenn wir das nicht so genau wissen, würden wir auf alle Fälle den Zusammenhang sehen wollen, würden das empfehlen. Und alle, die wirklich krank sind, ne, also und richtig krank, damit meine ich, kann nicht mehr gucken, kann nicht mehr sprechen, also so richtig definitive Einschläge hat, wie kriegt keine Luft. Oder auch die Blasenentleerungsstörungen, ne? Das sind ja, würde man da so Red Flags sagen? Mhm. Ja, wahrscheinlich so. Also das ist ja definitiv, das ist ja nicht richtig. Und da sind wir uns auch alle einig. Und da würde ich auf jeden Fall ganz klar nochmal unterstreichen, den Zusammenhang mit dem Tauchen auf jeden Fall herstellen. Das muss definitiv behandelt werden. Da muss sich drum gekümmert werden. Da braucht man Rat. Regelhaft braucht man da ein Ratgeber noch hinzu, da muss man den Weg zur Tauchunfallversorgung, zur Druckkammerbehandlung finden.
Genau, wer da tiefer einsteigen will, gerade für die neurologischen Symptome, sind in der Leitlinie, ist da auch noch eine Checkliste mit drin. Ich glaube, die kann sich jeder angucken, wenn es ihn interessiert. Wir sind jetzt schon so langsam in die Maßnahmen abgedriftet. Therapie als Ersthelfer, du hast schon gesagt, viel mehr als Sauerstoff haben wir meistens auf dem Taucherboot nicht, aber das ist auch das Wichtigste.
Das ist so korrekt, ja. Was man sicherlich noch in Anführungsstrichen medikamentös dazu sagen kann, ist eine Flüssigkeitssubstitution. Das mag dem einen oder anderen ein bisschen irritierend anmuten, wenn man das so liest. Da soll der Taucher was trinken. Ja, der Taucher, der selbstständig trinken kann, und ich habe ja vorausgesagt, mit den allermeisten Tauchunfällen wird man sprechen können, also da stellt sich vielleicht die Frage, der soll so einen 0,5 bis 1 Liter für einen Erwachsenen pro Stunde trinken. Und in der deutschen Gesundheits- und Rettungsdienststruktur, das würde man sich ja so nicht vorstellen, ne? Man würde mal einen Zugang legen, dann würde der halt dementsprechend Flüssigkeitssubstitution kriegen. Ja, das stimmt auch. Für Deutsche aus vermitteln wir das, also in meiner Tauchorganisation auch, den Tauchern und Ersthelfern. Aber wir wollen hier auch an der Stelle international auf dem Tauchboot im Tauchurlaub 6 Stunden vom Ufer entfernt keine höherwertige weitere medizinische Versorgung, wollen wir das gelten lassen. Und da geht es halt tatsächlich die um die Flüssigkeitssubstitution auch übertrinken. Wir glauben, dass das die eine weitere entscheidende Maßnahme ist, weil es zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust während des Tauchens kommt. Es kommt einfach zu einer übermäßigen Nierendurchblutung, kommt da am meisten zu Flüssigkeitsverlust und auch zu übertrockenes Atemgas, zu einem Flüssigkeitsverlust. Also durch ein paar Aspekte während des Tauchens. Und wir wissen durch kleine Untersuchungen, die aber randomisiert durchgeführt wurden, von den Franzosen habe ich da vor allen Dingen jetzt eine Untersuchung vor Augen. Wir wissen, dass gut hydrierte Taucher weniger Gasblasen machen als schlecht hydrierte Taucher. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Da fällt mir ein, so ein Merkmal ist in dieser Leitlinie erstmals neu. Wir haben versucht, alle Aussagen, die wir da treffen, auch mit Literaturstellen, mit so klassischen Primärliteraturstellen zu hinterlegen, dass man sich dann fragen kann oder nachsehen kann, wie kommt man denn darauf, das so zu empfehlen? Gibt es da Evidenz? Ja, das gibt es nicht immer oder seltener. Aber es gibt den Versuch, die Literaturstellen so nachzuweisen, dass man den Gedankengang und den Expertenkonsens da verstehen kann, hoffentlich.
Also im Endeffekt Normovolemie herstellen,
ja.
Auch Normovolemie halten. Zum Sauerstoff ganz klassisch, viel hilft viel?
Ja, viel hilft viel. Also nicht bei voraussichtlich eingeschränkten Gasvorrat denken, okay, dann strecken wir das mal über ein paar Stunden, diese 2-Liter-Flasche, wo nur noch 180 Bar drauf sind, und dann machen wir lieber nur 4 bis 6 Liter pro Minute. Nee, viel hilft viel, und einen möglichst großen Gasgradienten herstellen, also viel Sauerstoff in der Einatmung anbieten und so gut es geht keinen Stickstoff. Das ist technisch ehrlich gesagt gar nicht so einfach, wie es so klingt, 100% Sauerstoff. Natürlich ahnen alle Reservoirmasken, die klassischen Flatter-Reservoirmasken, da gehen wir so aus, da haben wir vielleicht so 60% Sauerstoff in der Inspiration. Das ist sicherlich eine Alternative, aber keine gute. Dann gibt es die Demandventile, das kann man atmen durch direktes Aufstecken einer Maske oder auch über einen Beatmungsbeutel, geht das tatsächlich gar nicht schlecht. Über einen Beatmungsbeutel 100% Sauerstoff atmen lassen. Das ist für den Taucher das Atmen über irgendeine Apparatur gar nicht so ungewöhnlich. Wahrscheinlich relativ gut tolerabel in der Breite. Ich persönlich bin großer Fan, wenn ich 100% Sauerstoff, also wirklich 100% Sauerstoff geben will, von NIV-Atemsystemen, weil ich glaube, dass der Behandler ein relativ hohes Aufmerksamkeit hat, dass diese Maske ziemlich dicht sitzt, weil man sonst, weil man will halt nicht so viel Nebenluft haben, dass das ewig vorbeipfeift. Die Aufmerksamkeit ist relativ groß. Ich glaube, da kommt man den 100% am nächsten. Das hat man natürlich nicht auf dem Tauchschiff. Und auf gar keinen Fall darf es den Schluss geben, ich will 100%, kostet es, was es wolle, dann intubiere ich ihn halt, um Gottes Willen. Neurologische Beurteilung, solange es denn möglich ist und vertretbar ist, ist das Allerwichtigste. Und natürlich wollen wir niemanden das Risiko aussetzen, nur für 100% Sauerstoff eine Narkose zu bekommen, um Gottes Willen.
Jetzt sind wir schon bei NIV. Kann man da was zu Piep sagen, wenn man schon NIV macht?
Ich glaube, da kann man, also ich kann da nichts richtig Valides zu sagen. Ich bin da in der Leitlinienarbeit um die Kohlenmonoxidvergiftung, sind wir da auch drauf gestoßen und haben die Effektivität, das 100% Sauerstoffangebot ist dort an verschiedenen Fallserien und Beschreibungen relativ deutlich geworden. Die haben 3-5er-Piep benutzt. Ich übertrage das auch auf das Sauerstoffangebot für die Tauchverunfallten. Ich würde das einfach so auf diesem Niveau einstellen. Ich würde da nicht 8 und 10 versuchen. Für mich gibt es auch keinen Grund, 0. Warum? Ich würde einfach 3 bis 5, so wie es halt dann technisch gut geht. Wir haben viel mehr darüber diskutiert, als wir das in der letzten Leitlinienüberarbeitung vorgeschlagen haben. NIV, das fanden wir in der Leitliniengruppe eigentlich ziemlich gute Möglichkeit. Da wurde dann im Nachgang sehr darüber diskutiert, dass das gefährlich sei. Jetzt hätten wir da vielleicht sowieso schon Pneumothorax-Risiko und dann kommen wir auch noch mit NIV-Beatmung und dann erhöhen wir eventuell den Gasaustritt in die Brustkorbhöhle. Ja, kann man vielleicht nicht komplett sagen, dass das nicht auftreten kann, aber wer NIV-Atmung anwendet, ist Teil des Rettungsdienstsystems und der medizinischen Versorgung. Und dann muss man, muss man sagen, verdammt nochmal auch eine Spannungspneumothorax erkennen können.
Eigentlich auch behandeln.
Und natürlich auch behandeln können. Die Wahrscheinlichkeit haben wir nicht so übermäßig gesehen, als dass wir diese NIV-Beatmung irgendwie in Zweifel ziehen wollten. Wir weisen darauf hin, Pneumothorax, NIV-Beatmung beim Tauchunfall insbesondere. Aber ich halte das für ein Argument, aber kein Kontraargument.
Jetzt kann man ja auf die Idee kommen. Jetzt perlt das aus, drehe ich denn einfach den Deckel der Flasche wieder zu, ich gehe mit dem Taucher wieder ins Wasser und gehe wieder auf eine Tiefe. Was sagt ihr dazu?
Wir sagen nein. Wir sagen eindeutig nein. Das soll man sich nicht vornehmen und vorstellen und dann auch nicht einfach so machen, weil wir diesen verunfallten Taucher als vulnerabel sehen und nach Tauchgangsbelastung und vielleicht auch nicht mehr im Vollbesitz seiner Tauchfähigkeiten. Wir glauben, dass das Risiko erheblich hoch ist. Wenn, dann muss es ja auch darum gehen, 100% Sauerstoff zu atmen. Das ist in technischen Tauchkreisen sicherlich einem technisch möglich, 100% Sauerstoff während eines Tauchgangs anzubieten. Es gibt Atemregler und Atemsysteme, die einfach 100% Sauerstoff tauglich sind. Das kann man unter Wasser bringen und da kann man 100% Sauerstoff atmen. Man kann also physikalische Druckkammerbehandlungsumgebungen schaffen. Das Ertrinkungsunfallrisiko halten wir für erheblich. Es muss sehr gut gemonitort werden. Es muss begleitet werden. Es muss genug Sauerstoffvorrat geben. Es ist wahrscheinlich in vielen Gewässern unangenehm. Also die Umgebungstemperatur ist nicht ideal. Der Stress ist nicht zu vernachlässigen. Wir sagen da ganz klar Nein zu. Es mag besondere professionelle oder nahe professionelle Tauchunternehmungen geben, weil auch Druckkammerbehandlungseinrichtungen nicht erreichbar sind, wo das diskutiert werden kann. Also out of area irgendwo, aber Profis wie Militärtaucher, die wir natürlich eindeutig auf dem Profiniveau und höchsten Profiniveau sehen, die denken das niemals so. Die denken das mit Druckkammerversorgung erreichbar. Die planen nicht so. Also ich halte das für sehr, sehr schwierig. Wir empfehlen eindeutig keine nasse Rekompression. Ich habe letztens so eine Diskussion von der ÖGTH, von der österreichischen Fachgesellschaft gehört, wo das immer wieder und auch von tauchmedizinischen Experten nicht so eindeutig mit Nein beantwortet wurde. Da war ich sehr verwundert. Also ich weiß, dass das in der Tauchszene als Stichwort kursiert. Ich habe da eine sehr ein- und die Leitliniengruppe für diese Leitlinie Tauchunfall hat eine sehr eindeutige Meinung dazu. Nein.
Super. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also auch in meiner Vorstellung, jemand, der eh schon neurologisch eingeschränkt ist, wieder unter Wasser zu nehmen und ihn nicht mehr beurteilen zu können und auch außerdem keine weiteren Maßnahmen durchführen zu können, widerstrebt mir auch. Also ich kann das Nein sehr gut verstehen. Ich glaube, wir können die Maßnahmen nochmal zusammenfassen. 100% Sauerstoff, wenn professionell da via NIF, ansonsten so wie es halt möglich ist. Flüssigkeit, einen halben bis ein Liter pro Stunde. Oral, wenn im deutschen, im modernen Rettungsdienstsystem sicherlich IV gleichermaßen möglich. Und dann Verzicht auf nasse Rekompression. Ansonsten machen wir alles, was wir sonst auch machen. Das heißt, wir schützen ihn vor Unterkühlung oder Überhitzung und so weiter und so weiter. Aber das unterscheidet sich, denke ich, nicht von den Sachen, die wir sonst auch als medizinisches Fachpersonal durchführen würden.
Und auch nicht als Ersthelfer durchführen sollten. Da ist es dem Erste-Hilfe-Kurs, ich will das nicht ganz bagatellisieren, aber nein, das ist genau das Gleiche, die gleiche Umsorgung, das ist dem gleich, das denke ich auch. Es gibt kein spezifisches Medikament. In der präklinischen Erstversorgung gibt es nichts zu überlegen, nichts zu diskutieren. Da wird symptomatische Therapie gemacht. Also wer krampft, da wird der Krampf beendet, medikamentös, nach den üblichen Regeln der notfallmedizinischen Kunst. Und da gibt es nichts Spezielles zu überlegen, das ist richtig.
Dann gibt es ja taucherärztliche Telefonberatung. Möchtest du da ein bisschen was zu sagen? Weil das ja schon ein nettes Tool ist, wenn man schon in der Situation ist.
Ja, also wir glauben eindeutig, dass es sehr schnell darum geht, dass auch in dem sehr guten und vielleicht auch bisweilen überversorgten Rettungsdienstsystem Deutschland, also vor allen Dingen notärztlichen System in Deutschland, dann wiederum doch sehr schnell in die Situation kommen, ähnlich wie es vielleicht in Giftnotfällen oder besonderen Situationen gibt, so, ja, ich weiß ungefähr Tauchunfall und 100% Sauerstoff. Ja, da komme ich vielleicht noch drauf, auch als Profi. Aber wie geht's denn dann weiter? Wie soll ich denn das jetzt einschätzen? Nach was soll ich denn suchen und wo soll ich denn mit dem hin? Und vor allen Dingen, also es gibt einen Graubereich und vielleicht auch insbesondere unzweifelhafter noch, in dem es ist ja gar nicht so, objektiv gar nicht so schwer. Es ist jetzt nicht lebensbedrohend, das ist schnell erkennbar. Also da gibt es tauchmedizinische 24 Stunden, 7 Tage lang Hotlines, die wir qualitativ nicht unterscheiden können, weil sie wahrscheinlich auch nicht unterscheidbar sind. Da gibt es, glaube ich, 1983 gegründet oder 81, Dan Divers Alert Network Deutschland und weltweit eine angegebene Hotline. Das gibt es auch für die Schweiz. Der Verband Deutscher Sporttaucher als die große deutsche Tauchsportorganisation betreibt eine Hotline, alles ausgebildete Taucherärzte, die dann dort Beratung übernehmen, bei Dan als auch beim VDST und Aquamed macht das auch. Aquamed, eine Organisation, die sich um Tauchsicherheit, auch um Tauchversicherung, aber um Tauchmedizin auf die Fahnen geschrieben hat, kümmert. Und das Schifffahrtsmedizinische Institut der Marine nach wie vor in Kiel, absehbar in Hamburg. Das wird weiterhin eine Hotline anbieten, eine immer anrufbare Nummer. Und dahinter stehen immer Taucherärztinnen und Ärzte, die dann einfach in der Diskussion einen Rat geben können. Jetzt guckt ihr doch nochmal dies an. Wie ist es denn wirklich? Wie ist der Verlauf? Hat sich in der letzten Stunde etwas entwickelt? Wie sieht das aus? Wo bist du denn überhaupt? Was habt ihr gemacht? Also wo es einfach einen kollegialen Rat geben kann und auch gegebenenfalls eine Organisationsunterstützung geben kann. Wohin denn überhaupt? Natürlich muss man aber vorweg sagen, die Organisation, die Rettungs- und Versorgungsorganisation soll über den normalen zuständige Leitstelle Rücksprache und am besten natürlich Telefonrücksprache mit der Leitstelle. Wir haben hier den Verdacht auf einen Tauchunfall. Wir haben die Überzeugung, Druckkammerbehandlung. Wie sollen wir vorgehen? Können Sie sich da schon mal drum kümmern? Wir fahren aber erstmal das nächste akut versorgende Krankenhaus an. Und dann geht's von da ziemlich sicher mit einer Sekundärverlegung weiter. Es wird meistens nicht zu einem direkten Transport zu einer Druckkammerbehandlung kommen können, aufgrund der Dichte dieser Druckkammern. Und diese taucherärztliche Telefonberatung sehen wir sowohl für den Rettungswagen, für den Notfallsanitäter als auch für den Notarzt als einfach eine weitere Stelle und auch ehrlich gesagt für den Taucher, wenn er im Unklaren ist, auch weltweit, wenn er im Unklaren ist mit seinem Tauchpartner, sich Rat zu holen, wie er denken und wie er handeln soll.
Genau, ich glaube, das ist eine super Möglichkeit, genau wie der Giftnotruf, sich da abzusichern. Ich glaube, einfach, das muss man im Hinterkopf haben, das lässt sich ja googeln, steht auch in der Leitlinie drin, die Nummern. Du hast schon den Stellenwert der Druckkammerbehandlung betont. Bevor wir die Leute in die Druckkammer geben, ergeben sich bei mir 2 Fragen. Die eine Frage kommt so aus der Richtung Kohlenmonoxidvergiftung. Gibt es irgendein Zeitfenster, wo die Leute in die Druckkammer müssen? Oder jeder, der nach 30 Minuten Sauerstoff bzw. schwere Symptome hat, sollte jeder in die Druckkammer, egal wie lange es dauert?
Also das Zeitfenster ist nicht so streng zu formulieren wie bei dieser Kohlenmonoxidvergiftung. Da haben wir uns ja in der Diskussion des Gesamtumfeldes auf 6 Stunden definiert. Das heißt, dass es da auch mal 7 oder 8 Stunden sein können. Aber also da haben wir uns auf ein Stundenzeitfenster, mehrere Stundenzeitfenster definiert. Das gibt es beim Tauchunfall. Das muss man auch seriös sagen. Das gibt es so nicht. Wir wissen, je früher eine Druckkammerbehandlung einsetzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Verbesserung und auch vollständige Rückbildung der Symptome kommt. Es ist aber, das klingt jetzt im ersten Ansatz ein bisschen erstaunlich, auch nach wenigen Tagen tatsächlich, also insbesondere so nach 1 bis 5 Tagen, kommt es nach Tauchunfall und bestehenden Residuen und Einschränkungen noch eindeutig zu Verbesserungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer vollständigen Rückbildung kommt, wird kleiner. Aber die Behandlungsindikation ist auf jeden Fall gegeben. Nicht mit der, in dem Umstand, hat Tauchunfall gehabt, hat Kribbeln, hat auch Flecken am Rumpf gehabt und hat 100% Sauerstoff geatmet und nach einer Stunde war das alles wieder weg. Der wird von der Druckkammerbehandlung nicht profitieren, weil dann ist nichts mehr zu verbessern und der kann auch nicht prophylaktisch tätig werden, denn dann passiert da nichts, dann ist es auch nicht mehr sinnvoll. Aber alle, die dann mit Gangunsicherheit, mit Ataxien, mit Schwindel aus dieser Initialbehandlung 100% Sauerstoffatmung über ein Maskensystem und die damit nicht vollständig beschwerdefrei werden, die müssen in Druckkammerbehandlung gebracht werden. Das muss angestrebt werden und dann ist da auch nach wenigen Tagen tatsächlich noch eine gute Chance. Da gibt es mehrere, das sind natürlich Beobachtungsstudien. Ne? Da gibt es keine Randomisierung zu oder also nicht doppelblinde randomisierte Untersuchungen zu. Aber da gibt es große Kollektive, große Zentren, Auswertungen, die eindeutig sagen, auch der nach 3 Tagen hier noch ankam und seine Fußheberschwäche hatte, und ein völlig gestörtes Gangbild, der ist hier besser geworden. Das ist eindeutig so.
Bevor wir über die Druckkammer selbst reden, interessiert mich noch die Art und Weise des Transportes dahin. Jetzt kann man ja auch auf die Idee kommen, okay, jetzt haben wir eh schon den Wasserflascheneffekt und jetzt fliegen wir den noch in große Höhe und haben da noch weniger Druck. Gibt es da irgendwas zu bedenken? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
Natürlich denkt man ja, wenn ich jetzt eine Druckabnahme durch Flughöhe habe oder auch die Fahrt über einen Pass, weil es war irgendwie, die Druckkammerversorgung findet hinter einer Gebirgslinie statt und das Tauchgewässer war eben auf der anderen Seite dieser Gebirgskette. Ich muss über irgendeinen Pass fahren oder ich fahre mit dem Speedboot rütteln über Wellen. Es ist das Ziel, den Körper so ruhig. Lagerung ist für uns ein wesentliches Argument der Maßnahmen noch gewesen. Das haben wir vorhin vielleicht nicht so eindeutig gesagt. Die Ruhiglagerung, also diese Sprudelflasche Taucher, soll so ruhig wie möglich transportiert werden. Allerdings sind wir auch der Meinung, wenn er da besser Luft kriegt, soll der Oberkörper gerne ein bisschen hoch sein. Also so, dass er einfach gut Luft kriegt. Ja, und dann ist dieser Druckabfall, der ist natürlich bestmöglich zu vermeiden. Wir sind aber als Kernaussage in der Leitliniengruppe in den Diskussionen immer wieder dazu gekommen, wir wollen zur Druckkammer hin und wir wollen da so zügig wie möglich hin, mit bestmöglicher Vernunft, aber so zügig wie möglich. Und es gibt kein No-Go, also wenn die fliegerisch vertretbare Hubschrauberflughöhe halt 800 Meter sind, dann sind sie halt 800 Meter. Wenn er bei 500 Meter fliegen kann, weil er es vertreten kann, dann fliegt er halt 500 Meter. Man muss ja auch sagen, dass fliegendes Personal diesem Umstand von Dekompressionserkrankungen und Druckfallerkrankungen, die sind dem ja inhaltlich relativ nahe. Das kommt ja in jeder fliegerischen Ausbildung tatsächlich vor. Obwohl das auch natürlich für die meisten Notärzte ein höchst seltenes Erscheinungsbild ist, aber die sind dem tatsächlich ja auch eher zugänglich, ist zumindest meine Erfahrung. Selbst die Piloten wissen, worum es da geht und werden dann halt einfach sagen, okay, ja, ich fliege, was halt fliegerisch vertretbar ist. Und wir wollen natürlich auch da heile hinkommen. Und dann gibt es noch so einen Aspekt, wenn man so an Rotoren und Hubschrauber denkt. Da gab es eine Kurzdiskussion in der Fachwelt vor 2-3 Jahren. Gibt es eine gewisse Geschwindigkeit, mit der ein Hubschrauber fliegen muss, weil er bei einer gewissen Geschwindigkeit eine geringstmögliche Vibration entwickelt, der Hubschrauber? Da muss ich sagen, da habe ich auch relativ energische Diskussionen geführt. Ich bin der Überzeugung, dass das unzureichend und überhaupt gar keinen Hinweis darauf gibt, dass man dem Piloten auch noch eine Geschwindigkeit vorgeben muss. Es gibt Untersuchungen von Hubschraubermodellen, wo dann bei 60 Meilen pro Stunde irgendwie die geringsten Vibrationen sind. Aber ob man eine Sprudelflasche doll oder mitteldoll schüttelt, wie viel Sprudel das macht, das ist letztendlich nicht untersucht worden. Und ob das ein 4-rotoriger oder 5-blättriger Rotor war, da steht da auch nicht. Ich halte das für keine sinnvolle Betrachtung.
Ja, und gerade wenn man dann denkt, also ich bin, würde mich als Schönwettertaucher bezeichnen, und in den warmen Gebieten, was das denn für Hubschraubermodelle sind, da kann man ja
auch. Ja, weiß der Hugo, ja.
Ja, genau. Dann kommen wir zur Druckkammerbehandlung. Was erhofft man sich von der Druckkammerbehandlung?
Man darf sich mit der Druckkammerbehandlung nicht nur Druck vorstellen, also dass man die Vorstellung hat, die Gasblase drückt man halt wieder kleiner oder weg und dann ist es wieder gut und dann entlastet man den Körper, Druck entlastet man den Körper einfach langsam und geordnet und dann sieht man zu, dass das nicht wieder auftritt. Es ist die zweite und ganz wesentliche Komponente ist einfach der Sauerstoff. Die 100% Sauerstoffatmung unter Überdruckverhältnissen, unter extremen Überdruckverhältnissen, nämlich einer Wassertiefe von 18 Meter entsprechend. Das ist die klassische Druckkammer-Schema für eine Tauchunfallbehandlung. Das ist international auch total gleich. Das ist die US Navy Table 6. Die wird da bei dem Tauchunfall als primäre Behandlungstabelle, Behandlungsschema wird das empfohlen. Wir wollen also mit diesen 100% Sauerstoff unter Überdruck einen noch viel stärkeren Gradienten zu der Gasblase, die ja überwiegend aus Stickstoff besteht in dem Körper, egal wo sie ist, ob sie in der Cerebri Media steckt oder in dem Knorpelgewebe. Wir wollen einen höchstmöglichen Konzentrationsgradienten haben in Richtung Gasblase und wollen die einfach resorbieren. Und der zweite Schritt, und dann, also da wird ja der Kritiker jetzt sagen, ja gut, Gasblase behandeln, klein drücken und durch Sauerstoff wegresorbieren, das kann ich verstehen, aber was soll denn bitte nach 3 Tagen sein? Da sind doch keine Gasblasen mehr irgendwo im Körper, die sind doch alle natürlich resorbiert, weil alle gasgefüllten Hohlräume im Körper ja tendenziell resorbiert werden. Also der Körper hat ja immer Tendenz, gasgefüllte Räume zu resorbieren und zu verschwinden zu lassen. Sauerstoffüberdruckbehandlung in Druckkammern hat einen starken Einfluss auf Ödembildung und reduziert Ödeme und macht natürlich auch eine Überversorgung von sauerstoffmangelgeschädigten Gewebe oder Penumbra, beeinflusst es sehr wahrscheinlich günstig. Die Ödembildung reduziert es auf jeden Fall sehr günstig. Und das ist in ischämischen Geweben etwas, was sich als großer Vorteil wohl erweist. Natürlich hat die Sauerstoffüberdruckbehandlung keine Möglichkeit, untergegangenes Gewebe, nekrotische Zellen kann es nicht reanimieren. Natürlich nicht. Aber dieser Einfluss auf interstitielles Ödem, das ist wahrscheinlich eine Stärke der Druckkammerbehandlung.
Wenn sie ein nekrotisches Gewebe wieder beleben könnte, dann hätte wahrscheinlich jedes Krankenhaus 3 Druckkammern. Und
natürlich. Das ist ja, da muss man auch sagen, wenn man jetzt in diese Druckkammergeschichte einsteigt, dann taucht man auf diese Ideen und dass es quasi den Apoplex rettet oder das Myokard rettet. Ja, muss man zugeben, nee, das hat so nicht geklappt. Da spielt die Druckkammerbehandlung keine Rolle, sonst wäre sie ja überall. Nee, es ist ja eben eher umgekehrt. Die Druckkammerdichte in Deutschland und Europa hat ihren Gipfel gehabt und sinkt eher. Aber es gibt eben sehr eindeutige Indikationen. Die eindeutigste Indikation ist der Tauchunfall. Das muss man ganz klar sagen. Das ist der Goldstandard. Das wird auf der Welt auch nicht unterschiedlich gesehen. Das ist nie durch eine evidenzbasierte, kontrollierte Untersuchung nachgewiesen worden, sondern das ist einfach empirisch erwachsen, erkannt vor mehr als 100 Jahren inzwischen. Und das ist eigentlich, geht das nur auf Fallserien zurück, auf Kohorten. Aber es ist halt so eindeutig, dass wenn man nichts macht, dann bleibt es schlecht. Und wenn die behandelt werden, dann werden die besser. Das wird nicht kritisch gesehen.
Wie viele Druckkammerbehandlungen, wie viele Tage läuft sowas ab?
Initiale Behandlung ist diese Tabelle 6. Das ist also ein Schemata von der US Navy und so wird das immer gesprochen. US Navy Table 6 als Erstbehandlung, die dauert relativ lange, 6-7 Stunden, wenn man sie verlängert auch noch, weil es eben schwerer Tauchunfall ist. Dann macht man die eigentlich nur höchstens noch ein zweites Mal in den nächsten 24 Stunden. Und danach würde man weiter Behandlungen machen auf einem geringeren Druckniveau, nicht mehr so intensiviert und lang. Das ist nicht so ganz genau bestimmbar. Das können zwischen 10 und 30 Druckkammerbehandlungen an mehreren Tagen sein. Dann pro Tag eine Behandlung, 10 bis 30 würde ich mal so als Hausnummer so in den Raum stellen, damit man eine Vorstellung hat. Das ist sehr individuell dann unterschiedlich. Es muss natürlich eine fortschreitende Verbesserung geben. Also einfach nur blind drauf losbehandeln würde man da sicher nicht, sondern das muss dann einfach beurteilt werden und von erfahrenen Zentren und Menschen beurteilt werden, ob es jetzt hier noch Fortsetzung der Behandlung braucht.
Für die, die da in die Druckkammerbehandlung, in die spezifische, noch tiefer einsteigen wollen, da wird in der Leitlinie auch noch deutlich genauer drauf eingegangen.
Ja, das ist auch zu speziell, genau. Das haben wir auch bei verschiedenen Kongressen, bei Vorstellungen und Diskussionen immer wieder gehabt. Selbst der Interessierte hat dann da keine Lust zu, sich verschiedene Tabellen, Schemata auseinanderzusetzen und wann, wie, wo in dem Algorithmus, der angegeben ist, abzubiegen und welche Vor- und Nachteile das hat. Das sprengt so den normalen Rahmen, ja.
Abschließend möchte ich noch eine Frage stellen. Jetzt hatte ich einen Tauchunfall und möchte wieder tauchen. Jetzt für mich als Hobbytaucher ist es vielleicht ist einfach nur mein Hobby, aber es gibt ja auch Berufstaucher, die vielleicht darauf angewiesen sind. Kann ich die Tauchtauglichkeit wieder erlangen? Gibt es da Regelungen für?
Also dem beruflichen Tauchen und das Tauchen in Organisationen wie Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen, da gibt es eindeutige Regelungen zu. Da müssen Tauchtauglichkeiten, ich tue mich da mit dem vorsorgenden und Tauglichkeitsbegriffen der Arbeitsmedizin immer etwas schwer. Also die haben jedenfalls Vorgaben, wo sie regelhaft jährliche Untersuchungen nachweisen müssen und insbesondere auch nach Ereignissen, nach Tauchunfällen. Und es ist einfach nach jedem Tauchunfall, jedem Taucher, mal egal, ob er beruflich oder freizeitlich Hobby unterwegs ist, dass er den zu analysieren hat. Da geht es so um die Differenzierung zwischen verdient und unverdiente Tauchunfälle. Also verdienter Tauchunfall, das ist natürlich ein bisschen polemische Beschreibung. Also hat sich den Tauchunfall durch extreme Tauchgangsbedingungen quasi verdient. Er war wahrscheinlich. Und dann gibt's den Tauchzwischenfall, der nahezu unerklärlich oder nicht verständlich oder aus dem heiteren Himmel erscheint, wo man insbesondere natürlich analysieren, versuchen sollte zu verstehen, warum es dazu kommt. Das wird nicht immer gelingen, das wird vielleicht auch seltener gelingen. Warum kam es denn zu diesem Tauchunfall? Und dann wird es in der Untersuchung, Beratung vor allen Dingen darum gehen, das einfach zu verstehen, wie die Umgebungsbedingungen waren. Und es sollte von einem erfahrenen Tauchmediziner, da gibt es einfach, gibt auch eine Beschreibung in der Leitlinie Tauchunfall, also ein tauchmedizinisch ausgebildeter Arzt, da gibt es Hinweise auf den typischen Ausbildungsgang, wie der qualifiziert sein sollte, mit dem sollte darüber gesprochen werden. Ob das etwas ist, was vermeidbar ist, mit welchem Risiko er wohl mit diesen Ereignis in der Zukunft zu rechnen hat, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Taucher und ob es vor allem ein Verhalten geben kann, damit es unwahrscheinlicher wird. Oder ob man demjenigen raten muss, du bist da nicht beruflich von abhängig, du kannst das Risiko nicht minimieren, es ist dir jetzt zweimal aus heiterem Himmel passiert. Mal unabhängig davon, ob man einen arteriellen Septiumdefekt findet und sagt, also pass mal auf, mit dem kannst du so nicht tauchen, da kannst du allenfalls schnorcheln. Das muss man dann einfach individuell besprechen und zu einer Beratung und zu einem Entschluss kommen. Natürlich, wer nicht taucht, kann auch keinen Tauchunfall bekommen. Das ist die beste Risikominimierung. Es gibt aber auf dem Weg dahin das Stichwort Low Bubble Diving, also Regeln einzuhalten, wo man sehr konservativ, nennen wir das, sehr konservativ taucht. Dass man nach Tauchtabellen taucht, zum Beispiel mit einem erhöhten Sauerstoffanteil in der Atemluft und Nullzeittauchgänge konsequent einhält und nicht austauchstufenpflichtig wird, dekompressionspflichtig wird, dekompressionsstufenpflichtig wird. Also es gibt da schon Möglichkeiten zu analysieren und Rat zu geben, wie man sicherer und gasblasenärmer bis hin zu freier tauchen kann. Und das weiß man tatsächlich, das reduziert die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen erheblich. Also ein richtiges 0,0 Risiko gibt es da nicht. Also wie es in der Luftfahrt auch kein 0,0 Risiko gibt, nicht abzustürzen. Wenn man keine Gasblasen in seinem Körper haben will, dann darf man nicht tauchen.
Zur kurzen Erklärung, Nullzeittauchgänge heißt, dass man so taucht, dass man keine Deko-Stops, also keine Deko-Zeit einhalten muss.
Ja, dass man keine Verpflichtung hat. Ne? Der Sicherheitsstopp auf 3 Meter, 3 Minuten oder je nach Organisation 5 Meter, 3 bis 5 Minuten, den mal außen vor. Ja.
Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Abschließend frage ich dich, haben wir irgendwas vergessen?
Also was mir so wichtig ist, dass man insbesondere als Rettungsdienst vor Ort, nicht damit wühlen muss, wie komme ich jetzt zur Druckkammer, sondern da spielt sich ab, dass man dem normalen nächsten Akutkrankenhaus zufährt und einfach in seinem Rettungsdienstbereich, regelhaft wird es so sein, in seinem Rettungsdienstbereich bleibt und dass es zu einer Sekundärverlegung kommt. Es wäre natürlich schöner, direkt, weil sehr viel zeitsparender, in eine Druckkammereinrichtung fahren zu können mit einem verunfallten oder vermeintlich verunfallten Taucher, erkrankten Taucher. Das ist aber in der Versorgungsdichte in Deutschland so nicht erreichbar. Es muss ziemlich sicher zu einer Sekundärverlegung auch in Deutschland kommen. Und das braucht man nicht anders denken. Diese 100% Sauerstoff, die sind wichtig. Und was ich einfach so als Aussicht noch stellen will, wir haben gelernt, dass diese Leitlinie Tauunfall zwar in der Fachöffentlichkeit publiziert wird, in Fachzeitschriften zu finden ist. Wir jetzt auch versuchen, natürlich in die notfallmedizinische Community einzudringen. Aber wir wissen auch, und das haben wir durch den Survey 2019 sehr, sehr eindeutig serviert bekommen, wir wissen sehr gut, dass diese Leitlinie Tauunfall noch nicht konsequent beim Taucher ankommt, den es ja nun angeht und der als erster betroffen ist und der es als erster erkennen muss. Wir haben noch sehr viel Hausaufgaben zu der Implementierung. Wir wollen den Taucher erreichen. Wir wollen, dass der Taucher am Wasser auf diese Leitlinie oder auf die Kernaussagen, das ist ja noch viel wichtiger, nicht auf das seitenweise Pamphlet, sondern auf die Kernaussagen zugreifen kann. Vielleicht über sein Handy einfacher aufbereitet. Wir wollen, dass die Rettungsleitstellen eindeutig darauf zugreifen können. Wir wollen es aber vor allen Dingen für den Taucher auch, dass es in seiner Ausbildung vielleicht auch unbewusster, unbemerkter Ausbildungsinhalt ist, wie man sich im Tauchunfall zu verhalten hat. Das haben wir mit einigen Organisationen schon geschafft, aber noch nicht durchgreifend. Wir wissen, dass die Leitlinie Tauchunfall hier vielleicht, also unter den Taucherärzten, da ist sie bekannt. Ja, gut, aber die brauchen auch nicht weiter beraten werden vielleicht. Und der Durchdringungsgrad in der notfallmedizinischen Fachwelt, der ist schon deutlich geringer und geschweige denn, dass wir einfach den Taucher erreicht haben. Und das ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen nicht in Fachzeitschriften irgendwelche hübschen Publikationen geschaffen haben, die man natürlich mit so einem Kolibri-Thema jetzt auch nicht per se so erreicht. Aber wir wollen, dass der Taucher es erreichen kann und die Kernaussagen bekommen kann. Und das ist, glaube ich, die Hausaufgabe. Das ist das, was die Herausforderung jetzt ist und wo wir häufig in der Vergangenheit dann gestoppt oder stagniert sind, dass wir dann nicht weitergemacht haben. Und dem Thema wollen wir uns zuwenden über eine einfach erreichbare Internetadresse tauunfall.com, dass man da einfach auf die Leitlinien, Inhalte, Kernaussagen kommt, dass man das tatsächlich auf seinem Handy am Wasser nachschlagen kann. Also das ist ja nun mal da und man wird es regelhaft zugreifen können.
Vielen Dank, auch für die Ausblicke noch.